Guten Morgen. Die ich noch nicht gesehen habe und begrüßt habe, möchte euch begrüßen im Namen des Herrn Jesus Christus. Zu dem Namen, den wir uns auch heute Morgen hier versammeln. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, zu dir rufen wir auch heute Morgen. Und wir danken dir, dass wir dürfen zu dir kommen, dass der Zugang frei ist. Dass du hast den Gnadenthron eingerichtet, freien Zugang geschenkt durch dein Blut. Für jeden, der das annimmt und der sich beugt im Glauben und festhaltet an dir, an deiner Erlösung, an deinem vollkommenen Werk. Herr, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist heute Morgen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir dein klare Wort verstehen können. Herr, ich bitte dich um klare Worte. Und Herr, wenn wir in dein Wort schauen, mit offenem Herzen, gelehrt von deinem Geist her, dann sehen wir, dass deine Worte sehr klar sind. Es gibt nichts zu verändern daran. O Herr, eröffne du uns dein Wort. Öffne unsere inneren Augen und Ohren. Und schenk du Gnade und Schutz. Und ich möchte dir danken heute Morgen, dass du bist gekommen, um die Werke vom Satan zu zerstören. Und seine erste Zielscheibe ist deine Gemeinde, Herr. Wir danken dir, dass du der Sieger bist, dass du das Haupt bist von der Gemeinde. Herr, auch wenn der Wind umgeht wie ein brüllender Löwe und schaut, wenn er verschlingen kann, du bist Sieger. Und mit deinem Schutz und Schirm rechnen wir, Herr, heute Morgen und danken und preisen dich. Herr, und wir wollen dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Amen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir auch heute nicht einfach mit dem ersten Korintherbrief weiterfahren werden. Ich möchte über das Thema sprechen, die Liebe, der Weg zum Leben. Oder etwas spezifischer, die Liebe zum Herrn und zu seinem Wort, der Weg zum Leben. Was ist denn diese Liebe aus der Sicht der Bibel? Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Gott ist Liebe. Es ist sein Wesen. Liebe ist sein Wesen. Genauso wie Wahrheit und Heiligkeit Gottes Wesen ist. Und wir wissen genau, dass die Liebe Gottes Mensch wurde, in der Person Jesu Christi. Das ist der Weg, wie Gott seine Liebe bewiesen hat, der ganzen Menschheit, in der Person Jesu Christi. Und diese Liebe Gottes lernen wir kennen, was es ist, wie sie ist, an der Person Jesu Christi. Diese Liebe, die alles erduldet und ertragen hat, von den Sünden. Sie ließ sich schuldlos hinrichten. Die Person der Liebe hat sich auf eine äußerste Weise hingegeben. Auf eine extreme Weise, die niemand von uns nachvollziehen kann. Er hat alles gespürt. Er war Mensch wie du und ich. Er hat alles gespürt, was man ihm angetan hat. Genau wie wir es spüren würden. An meiner Stelle, wegen meiner Sünde. Was ist nun das Wesen von Gottes Liebe? Von göttlicher Liebe? Als Menschen haben wir keine Ahnung davon. Wir haben keine solche Liebe. Aber an Jesus sehen wir es. Was ist das Wesen der Kern dieser göttlichen Liebe. Es ist die vollständige, selbstlose Hingabe. Um mir hier, der ich hier stehe, um mir die Türe zu öffnen, aus dem Reich der Sünde und des Todes, aus der ewigen Verdammnis, aus der Hölle und aus dem Feuersee, um mich freizulassen aus diesem Gefängnis. Epheser 2, 4 und 5 lesen wir das. Um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, errettet, freigesetzt zum Leben. Um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Gottes Liebe ist wahrhaftig groß. Seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Seht, welch eine Liebe. 1. Johannes 3, Vers 1. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat, den Menschen. Es ist die Liebe von Gottes Seite her. Kein Mensch hat solche Liebe aus sich selbst heraus. Es ist uns ein Fremdwort von unserer natürlichen Seite her. Aber, diese seine Liebe, sie ist nicht bedingungslos. Sie ist nicht einfach so bedingungslos. Johannes 14, wir wissen, wir lesen in diesen Kapiteln im Johannesevangelium viel über die Liebe. Johannes 14, 23 sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Mein Vater wird ihn lieben, wenn er mich liebt, sagt Jesus. Wenn er mein Wort hält, daran erkennt der Vater, dass der Mensch den Herrn Jesus liebt. Gott liebt, wer ihn liebt. Und sein Wort oder eben sein Gebot befolgt. Und wenn wir darin versagen, wie das so oft passiert, dann dürfen wir Buße tun. Und augenblicklich ist die Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater wiederhergestellt. Er hat eine Versicherung gegeben, der Herr Jesus, dass wir in dieser Gemeinschaft wandeln können. Er hat sein Blut gegeben, dass wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen und uns beugen dürfen, wenn wir versagen, im Halten seines Wortes und seiner Gebote. Und die Gemeinschaft wird wiederhergestellt. Aber es ist die Voraussetzung, Buße tun, damit die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und wir kennen ja hoffentlich auch das Kapitel 1. Korinther 13 so gut. Dort wird ja das Wesen der göttlichen Liebe ausgeschmückt. Und so in intensiven Worten beschrieben. Gerade 1. Korinther 13, 4 bis 7. Und diese Eigenschaften, diese Verse, sie beschreiben den Menschen Jesus Christus. Sie beschreiben den Menschen Jesus Christus, wie er Böses erlitten und ertragen hat. Und sie beschreiben, wie sich die göttliche Liebe im Menschen auswirken wird. Gepflanzt, ausgegossen in den Menschen, diese Liebe, diese Agape-Liebe, wo der Mensch so nichts damit zu tun hat, wenn sie ausgegossen wird in unser Herz, dann wird sich das entwickeln, was hier in 1. Korinther 13 beschrieben ist. Und wir wissen sehr gut, wie wachstümlich das ist. Wie das herausgebildet wird in uns durch den Heiligen Geist. Aber was, wir haben jetzt von der Liebe Gottes zu uns gesprochen. Aber was ist nun mit meiner Liebe zu Gott, zum Herrn Jesus und zu meinen Geschwistern? Wie soll denn die Liebe von der Seite des Menschen zu Gott aussehen? Was ist es? Was ist die Definition dieser Liebe? Was macht die Liebe aus vom Menschen zu Gott? Damit wollen wir uns beschäftigen. Wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Liebe muss offensichtlich sehr wichtig sein. Allen Glauben haben, Berge versetzen, ohne Liebe nichts. Meinen Leib verbrennen lassen, ohne Liebe nichts. Ist Liebe wichtig? Liebe muss das entscheidende Merkmal sein in meinem Leben als Kind Gottes. Weil sonst alles andere nichts ist. Glaube an Gott ohne Liebe völlig wertlos. Völlige Hingabe an Gott ohne Liebe völlig wertlos. Alle Dienste für Gott ohne Liebe völlig wertlos, sagt die Bibel hier. Es muss entscheidend wichtig sein für mich, dass ich verstehe, was meint denn die Bibel mit dieser Liebe? Was verlangt sie denn von mir? Was genau ist mit dieser Liebe gemeint? Wie komme ich dazu, dass diese Liebe, wir haben längst begriffen, dass es nichts anderes als das Wesen des Herrn Jesus ist, das gemeint ist. Dass diese Liebe, dieses Wesen Jesu in mir wächst und zunimmt und ich schlussendlich umgestaltet sein werde in das Ebenbild des Sohnes Gottes. In diesen allerletzten Tagen, in denen wir leben, herrschen schlimme Zeiten, sagt uns Gottes Wort. Und ich zweifle keine Sekunde daran, dass wir in diesen letzten Tagen leben. Und dass tatsächlich schlimme Zeiten der Verdorbenheit herrschen. Und wenn Paulus das sagt, meint er nicht die atheistische Welt mit den schlimmen Zeiten und der Verdorbenheit. Nein, er meint die Christenheit. Die religiöse Welt. Und in unserer christlichen Generation herrscht tatsächlich eine völlig verdrehte und verwirrte Vorstellung darüber, wie biblische Liebe denn gemeint ist. Was für eine Liebe Gott in uns ausbilden will. Diese Liebe, die Gottes Wort von uns verlangt. Der heutige Christ verwirft die Hände und sagt, Gott verlangt überhaupt nichts von mir. Das ist alles Gnade. Völlig verdreht, verwirrte Wahrheit, Unwahrheit aus dem Wort Gottes. Völlig unwahr. Und wenn wir in diese Welt schauen, hat ja Liebe heute fast nur noch eine Bedeutung. Etwas, das mir Lust gibt, meine Bedürfnisse befriedigt. Und das hat abgefärbt auf die Christenheit. Ohne Zweifel. Biblisch gesehen ist Liebe sicher kein Gefühl. Kein Gefühl. Hat nicht primär mit Emotionen zu tun. Studiere doch einmal das Wort Liebe. Es ist heute so einfach. Man kann es einfach eingeben. Und dann kommen alle Stellen zu Liebe. Im Computer. Studiere doch einmal Liebe. Durch die ganze Bibel hindurch. Im Zusammenhang. Und dann wirst du herausfinden, was Liebe biblisch gesehen bedeutet. Liebe ist gleichbedeutend mit Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Denke darüber nach. Liebe ist Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Willigkeit und Gehorsam gegenüber seinen Geboten, seinen Vorschriften, seinem ganzen Wort. Und du wirst herausfinden, Liebe, biblisch gesehen, hat nichts mit dem heutigen Verständnis von Toleranz und Weitherzigkeit gegenüber Dingen, die gegen das Wort Gottes sind, zu tun. Nur weil sie dem Zeitgeist entsprechen. Gar nichts damit zu tun. Zum Beispiel die Liebe der Frau für ihren Mann. Biblisch gesehen hat ganz eine konkrete Auswirkung im Verhalten der Frau. Sie wird sich ihrem Mann unterordnen und ihn ehren. Das ist die biblische Liebe von der Frau zum Mann definiert. Und die Liebe des Mannes zu seiner Frau äußert sich als hingebende Liebe. Er liebt sie wie sein eigenes Fleisch, wie der Herr Jesus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Er ist nicht bitter gegen seine Frau. Das ist die biblische Definition von Liebe des Mannes zur Frau. Und da kann ein Mann noch so geistlich sich geben äußerlich, so sicher sein seiner Geistlichkeit. Er entlarvt sich in seinem Verhalten zu seiner Frau, ob er wirklich geistlich ist. Gottes Wort ist scharf und klar, wie ein zweischneidiges Schwert. Liebe, biblisch gesehen, bedeutet nicht unkritische Toleranz, keine Beurteilung und Verurteilung von Sünden, von unbiblischen Entwicklungen, keine Beurteilung der Verdorbenheit und des Abfalls in der heutigen Christenheit. Aber haargenau das bedeutet Liebe heute für den größten Teil der Christenheit. Genau das. Alles andere wird tituliert mit Enge, Lieblosigkeit, Gesetzlichkeit. Wir stehen an einem kritischen Punkt. Was biblisch gesehen gut und richtig ist, wird als böse dargestellt. Ich kann euch sagen, das sind Tage kurz vor dem Gericht Gottes. Das haben wir bei Jesaja gesehen. Wenn das Richtige und Gute als Böse erklärt wird und das Böse als richtig erklärt wird. Und dann haben wir es gesehen bei Jeremia. Zuerst beim Nordvolk und dann beim Südvolk. Und wir sehen es heute. Nicht in der Welt, in der Gemeinde, in der Christenheit. Wenn ein bibeltreuer Gläubiger heute die Wahrheit der Schrift predigt, die Gebote, das Gesetz Christi, die Liebe und Gnade nach der biblischen Definition, den ganzen Ratschluss Gottes, so wie er dasteht, in der Ausgewogenheit und Betonung der Schrift selber, so wird er sofort als missbrauchend kritisiert. Als einer, der anderen seine Ansichten aufzwingen will. Der die Einheit unter den Christen stört. Als gesetzlich und lieblos. Liebe. Ohne Liebe, lieblos. Wir müssen dringend herausfinden, was die Bibel mit Liebe meint. Die biblische Definition, was Liebe zu Gott und zu den Menschen, eben zu den Geschwistern, wirklich bedeutet nach der Bibel, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Du wirst keine andere Definition finden. Und wir können es auch nicht wegerklären und sagen, das ist alttestamentlich. Wir leben im neuen Bund, das muss man anders sehen. Nein, keine Chance. Keine Chance. Und sehr früh macht die Bibel klar, was sie unter Liebe zu Gott versteht. Und ebenso macht sie klar, dass Gottes Liebe und Gnade sind ja immer verhängt miteinander, die Liebe von Gott zu uns und seine Gnade zu den Menschen, dass die nicht bedingungslos sind. Schlagen wir auf 5. Mose. Wir haben einige Verse zu lesen heute Morgen. 5. Mose 6, 4 bis 6 wollen wir beginnen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Unser ganzes Leben soll Gott lieben. Unser ganzes Leben. Und es macht von Anfang an klar, wie wird sich denn das äußern? Es wird konkrete Taten annehmen, dieses Gott lieben. Es wird ganz konkrete Taten annehmen. Es bedeutet, das ganze Wort Gottes zu bewahren und zu befolgen. Die Liebe zu Gott ist gleichbedeutend mit Gehorsam und Gottesfurcht. Genau gleichbedeutend mit Gehorsam und Gottesfurcht. 5. Mose 6, 24 und 25, einige Verse weiter. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält. Diese Liebe ist der Weg zum Leben, wie es heute der Fall ist. Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten. alle diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. Und gerade aus dem Kapitel 7, Vers 9. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Auch die Gnade ist nicht bedingungslos. Und diese Aussage zieht sich durch die ganze Bibel. Wir gehen zurück in Kapitel 5, Vers 10. Der aber Gnade erweist, nämlich Gott, der Herrscher, an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Dann finden wir die genau gleiche Aussage in Nehemia 1,5. Der Herr, der seinen Bund und seine Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und sein Wort befolgen. Und wir finden die genau gleiche Aussage in Daniel 9, Vers 4. Der seinen Bund und seine Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und die seine Gebote befolgen. Alttestamentlich? Ist das nur alttestamentlich? Epheser 6, Vers 24. Der letzte Vers des Epheserbriefes. Die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Mit unvergänglicher oder unverdorbener Liebe. Die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus lieb haben. Mit unvergänglicher Liebe. Es ist Gott sehr ernst damit, dass Liebe nichts anderes bedeutet als Gehorsam zu seinem Wort. Wir können 5. Mose noch nicht verlassen. Wir gehen zurück. 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. 5. Mose 10, einige Kapitel weiter, 12 bis 13. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Wir haben am Anfang gefragt, was müssen wir denn tun für diese Liebe? Was fordert denn Gott von uns für eine Liebe? Hier sagt er es uns. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Dass du in allen seinen Wegen wandelst. In allen seinen Wegen wandelst. Und ihn liebst. Und dem Herrn, deinem Gott, dienst. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Wie denn? Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Zum Besten für dich selbst. Der Weg zum Leben. zum Besten für dich selbst. Einige Verse weiter, 5. Mose 11, 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnungen oder Vorschriften, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten. Alle Zeit. Alle Zeit. Nicht nur im Alten Testament. Es hat nicht aufgehört, diese Wahrheit. Und wir sind jetzt frei, endlich davon, von diesen Vorschriften und Satzungen und Geboten. Halten, alle Zeit. Es gilt für uns genau gleich. Es ist nicht so, wie es heute immer wieder tönt in unserer verdorbenen Zeit, wo irgendeine humanistische Gnade in Anführungszeichen das Halten der Gebote und des Wortes Gottes plötzlich unnötig machen soll. Das kommt nicht aus der Schrift. Das kommt aus der Hölle selbst. Gott lieben heißt, seine Vorschriften, Satzungen, Gebote, sein Wort zu halten. Alle Zeit. Und es ist nichts Alttestamentliches. Wir finden es überall im Neuen Testament. Immer und immer wieder. Wir könnten viele Stellen lesen heute Morgen, da wären wir abends noch dran, das kann ich euch garantieren. Aber wir schlagen noch einmal Johannes auf. Johannes 14. Wir lesen einfach einige Verse, die darüber sprechen. Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Was ist jetzt Liebe und was ist jetzt lieblos? Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vers 24. Wer mich nicht liebt, ganz logisch, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Kapitel 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Selbst die Liebe des Herrn Jesus zu einem Menschen ist an die gleiche Bedingung geknüpft. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Dann kann ich euch lieben. Und wir haben vorher gesagt, wie oft wir darin versagen. Aber es gibt einen Ausweg, jede Zeit. Buße tun. Sich reinigen lassen vom Blut Jesu. Und die Gemeinschaft ist sofort wiederhergestellt. Erster Johannes 4. Ab Vers 19 lese ich. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Mittlerweile wissen wir, was es bedeutet, wir lieben ihn. Wie das aussieht. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Kapitel 5, Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Eben, den Bruder. Daran, die Bibel hilft uns, wie kann ich wissen, ob ich wirklich meinen Bruder liebe? Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Warum? Er hat alles uns zur Verfügung gestellt, was wir für einen gottgemäßen Wandel brauchen. Wir müssen es nur wollen und nehmen und umsetzen und uns für nichts achten und uns für mitgestorben halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Gottes Wort wird nicht müde, biblische Liebe zu definieren. Auch wenn es noch viele weitere Stellen gäbe. Ich hoffe, dass wir das glauben und verstanden haben. Es wird nicht müde, Liebe zu definieren, biblisch. Und wir widerstehen mit Entschiedenheit jedem anderen, noch so christlich scheinenden Liebesverständnis unserer verdorbenen Zeit. Mit Entschiedenheit widerstehen wir dem. Natürlich sind mit Gebote halten im Neuen Testament nicht die jüdischen Zeremonie- und Opfer- und Beschneidungs- und Sabbatsgesetze gemeint. Das erkennt jeder, der die Bibel mit offenem Herzen auch nur ein bisschen studiert und kennt, auf Anhieb. Und das Neue Testament lehrt unmissverständlich klar, dass all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, auf Christus hinwiesen. Dass es auf Christus hingewiesen hat. Und in Christus erfüllt ist. In Christus diese herrlichen Wahrheiten alle sich erfüllt haben. Aber ebenso unmissverständlich lehrt die Bibel, dass alle anderen Aussagen, Wahrheiten, Ordnungen, Vorschriften, Gebote und Gesetze der Bibel volle Gültigkeit haben und für uns absolut verpflichtend und bindend sind. Und sie lehrt, die Bibel lehrt uns, dass die allerletzte Zeit der Christenheit von was geprägt sein wird? Von Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Nicht von Gesetzlichkeit. Matthäus 24, 12. Weil die Gesetzlichkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Genau das sagt die evangelikale Welt heute. Genau das. Aber sie verdreht die Schrift. Es steht etwas anderes. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. 2. Thessalonicher 2, 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, Nur ist da noch einer, welcher zurückhält, bis der aus dem Wege sein wird. Und dann wird es vollends losbrechen. Die Gesetzlosigkeit. Und wir stehen sehr kurz davor. Fünfter Mose 11, 1 und hunderte anderer Stellen in der Bibel lehren ungeschminkt und direkt und schwarz auf weiß. Was lehren sie? Die Gesetzlichkeit. Nämlich das Lieben und Befolgen des Wortes Gottes, der Gebote Gottes und des Herrschers Jesus Christus. Das ist das Verständnis, was die Bibel von Gesetzlichkeit hat. Und jedem, der die Gemeinde zu etwas anderem führen und verführen will, widerstehe ich ins Angesicht. So wahr mir Gott helfe. Wenn es Gesetzlichkeit bedeutet, das Wort Gottes in seiner ganzen Wahrheit zu predigen, die praktische Liebe zu Gott, die Heiligung, Gehorsam, Absonderung von der Welt und von der abfallenden Christenheit, das sich selber für gestorben halten, das geistliche Wachstum, das Leben in Christus und in seinem Erlösungswerk. Und all das predige ich und werde ich weiter predigen, so wahr mir Gott helfe. Wenn das Gesetzlichkeit bedeutet, gemäß der verdorbenen Definition dieser Generation, dann bin ich gesetzlich. Ein Gesetzlicher. Weißt du was? Aus der einzig gültigen Perspektive der Bibel ist das ein Ehrentitel. Gott sei Lob und Dank. Der Gesetzliche, einer, der das Wort Gottes und die Gebote Gottes liebt, über alles in seinem Leben. Herr, hilf mir, immer klarer als das zu leben und bekannt zu sein. Als Gesetzlicher, einer, der dein Wort über alles liebt und befolgt. Und ich bin relativ weit herum bekannt als Gesetzlicher. Die biblische Definition von Liebe zieht sich dann weiter. Auch im Alten Testament, es bleibt nicht bei 5. Mose stehen. Wir können eben all die vielen Stellen nicht lesen. Aber bereits im Josua finden wir es, 22,5, 23,10. Die Psalmen sind voll davon. Der längste Psalm spricht fast nur darüber. Psalm 97,10. Das Böse hassen, aus Liebe zum Herrn. Wer das lebt in unserer Zeit, bekommt mit Sicherheit den Ehrentitel. Sicherheit. Das Böse hassen, aus Liebe zum Herrn. Wir wollen trotzdem Psalm 119 aufschlagen. Einige Verse lesen, zum Beispiel Vers 47 und 48. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsingen. Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag und manchmal in der Nacht auch. Vers 126 bis 28. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Fußnote oder deine Weisung aufgelöst. Ja, genau das passiert heute. Nicht in der Welt, in den Gemeinden, in der Christenheit. Sie haben deine Weisungen aufgelöst, aufgeweicht. Aber der Autor fährt weiter. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge. Vers 167. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Liebt sie sehr. Der Autor von Psalm 119 liebt Gott und sein Wort. Er liebt seine Gebote über alles, mehr als irgendetwas anderes in seinem Leben. Und er hat in dieser tiefen Liebe und Hingabe an Gott das wahre Leben entdeckt. Das wahre Leben hat er gefunden. Er hat dieser Liebe und Hingabe höchste Priorität in seinem Leben gegeben. An was erinnert uns das im Neuen Testament? An Gläubige, die diese Priorität der Hingabe und Liebe zum Herrn verlassen haben. Die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 4. Sie haben diese erste Liebe zu ihrem Herrn verlassen. Obschon sie so vieles gut und richtig gemacht haben. Aber diese tiefe Liebe zum Herrn und zum Befolgen seines Wortes in aller Konsequenz und ohne Kompromiss. Das ist die erste Liebe, von der der Geist Gottes spricht, an die Gemeinde zu Ephesus. Nicht irgendeine humanistische Liebe. Lasst uns doch alle miteinander lieben, egal wie jeder von uns leben und glauben will. Das ist nicht die erste Liebe, die dort gemeint ist. Und so geht es weiter, auch im Alten Testament, Sprüche 8, 17. Ich liebe, die mich lieben. Überall die gleiche Definition von Liebe, die gleiche Bedingung. Und genau gleich im Neuen Testament ist die Liebe zu Gott und zu den Geschwistern definiert. Genau gleich wie im Alten Testament. Liebe gleich Gehorsam zum Herrn Jesus, gleich Gottesfurcht und Wortesfurcht. Wir drehen noch einmal in 1. Johannes 2. Vers 4 bis 6. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, Gott erkannt ist gemeint, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. In wem? Wer ist lieblos? Und wer hat die Liebe Gottes? Wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Dass wir seine Wege gehen. Dass wir seine Gebote halten. Dass wir sein Wort halten. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wir kennen wieder unser häufiges Versagen und den Ausweg daraus. Aber das macht diese Wahrheit kein bisschen abgeschwächt oder unwahr. Kein bisschen. Ebenso ist seine Gnade und Liebe nicht bedingungslos im Neuen Testament. Jakobus schreibt ganz interessante Stellen dazu. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Mittlerweile wissen wir, was es bedeutet. Nicht aus unserer Definition, aus seiner Definition, ihn zu lieben. Es kann keiner sagen jetzt, er wisse nicht, was die Bibel genau meint mit ihn lieben. Welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Oder auch Kapitel 2, Vers 5b. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihn zu lieben heißt, sein Wort zu lieben, seine Gebote zu halten. Ich möchte hier für mich persönlich einfach das vor der Gemeinde so formulieren. Ich persönlich, ich will dem Herrn Jesus von ganzem Herzen gehorchen, seine Gebote und sein Wort halten, der Heiligung nachjagen, mit allem Eifer den Dienst in der Gemeinde tun, die Geschwister anspornen und ermutigen zur Hingabe, sich in das Ebenbild des Sohnes Gottes umgestalten zu lassen. Ich will ihm in allem wohlgefällig sein, trotz allem Versagen und aller Unzulänglichkeit. Nicht, um dadurch gerecht dazustehen vor ihm. Er hat mir längst völlig unverdient die Gerechtigkeit Christi zugesprochen. Ich habe sie längst. Sondern weil er die Kraft dazu gegeben hat, zu einem Gott wohlgefälligen Leben und Wandeln. Und weil bei ihm viel Vergebung ist für alles Versagen darin. Und weil er mich zuerst geliebt hat, weil er geblutet hat für mich, weil er mich erkauft und erlöst hat, weil ich ihn, den Herrn Jesus und sein Wort, liebe von ganzem Herzen. Ich will seine Gebote halten. Weil ich ihn so sehr liebe, meinen Herrn. Und weil ich auch die Brüder so sehr liebe. Und weil das nichts anderes bedeutet, gemäß der Bibel, als seine Gebote zu halten und sein Wort zu lieben. Auch dies in aller Schwachheit und viel Versagen. Aber er liebt mich und er vergibt mir. Jeden Tag neu. Und weil ich den Herrn Jesus, meinen Heiland, liebe von ganzem Herzen, darum will ich ihm gehorchen. Und weil ich ihn liebe, liebe ich die Geschwister. Und ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Meine Kinder, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz. Ich hätte sie selber nie und nimmer. Aber weil diese Liebe, von der wir ganz am Anfang gehört haben, ausgegossen ist in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich sage euch, ich freue mich. Ich freue mich. Ich muss mich nicht schämen für meine Liebe zum Wort Gottes, zu den Geboten meines Herrn. Ich muss mich nicht schämen für diese Art der Gesetzlichkeit. Preis dem Herrn. Freuen wir uns, wenn wir dastehen. Was ist Bruderliebe, Geschwisterliebe nach biblischer Definition? Auch das ist jetzt klar geworden. Aber wir wollen 1. Petrus 1, 22 noch lesen. Zwei, drei andere Stellen. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Was ist Bruderliebe? Gehorsam gegen die Wahrheit. Gehorsam gegen die Wahrheit. Wie funktioniert denn Bruderliebe? Hebräer 10. Wie funktioniert denn Bruderliebe? In der Realität, Geschwisterliebe. Wie kommt es dazu, dass wir uns lieben? Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Gegenseitige Liebe soll erwecken durch unseren gegenseitigen Ansporn. Das ist Bruderliebe, Geschwisterliebe. Durch gegenseitige Liebe zu guten Werken. Und dann, aber wie geht das denn? Dann kommt ein In dem. Wie machen wir das, uns gegenseitig zur Liebe anspornen, dass die Geschwisterliebe spielt? Ja, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen oder leichtfertig versäumen, wie es einige zu tun pflegen. Indem oder dadurch, dass wir die Versammlung nicht leichtfertig versäumen. 2. Petrus 1, 5 bis 7 lesen wir auch noch über die Bruderliebe. Ein Text könnten wir 2 Stunden darüber auslegen, aber wir wollen es nur ganz kurz streifen. 2. Petrus 1, 5. So setzt aber auch allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Oder fügt eurem Glauben die Tugend hinzu. In der Tugend aber die Erkenntnis. Zu Tugend muss man vielleicht sagen. Was ist Tugend? Das verstehen wir nicht mehr. Tugend meint nichts anderes als das Tun des Gott Wohlgefälligen. Merken Sie, Glauben kommt zuerst. Und nach dem Glauben kommt das Tun des Gott Wohlgefälligens, die Tugend. Und erst nachher kommt die Erkenntnis. In der Tugend die Erkenntnis. Und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Geduld ist die höchste Form von Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, eben die Geduld. In der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe zu Gottes gemeint. Wir verstehen diese Abfolge. Es ist eigentlich auch ein Darlegen des geistlichen Wachstums. Und wir sehen daraus, dass die Bruderliebe ziemlich am Schluss kommt. Und wir sehen daraus, dass die höchste Priorität der Bruderliebe die Liebe zu Gott ist. Die Liebe zu Gott. Es ist die Frucht von echtem geistlichem Wachstum. Die Liebe zu Gott. Wir wissen, wie sich die Liebe zu Gott manifestiert in unserem Alltag. Ich hoffe, wir wissen es jetzt. Bruderliebe wächst durch alle genannten Vorbedingungen. Glauben, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht. Und ich möchte einfach klare Worte brauchen. Wie eigensinnig sind heute die Ansichten darüber, was Bruderliebe ist. Da kann jemand kommen, der über Jahre kaum in der Gemeinde, in den Gebetstreffen, im Bibelaustausch war und pocht plötzlich auf Bruderliebe, auf einen eigenen Anspruch an die Gemeinde und klagt diejenigen an, die in der Gemeinde dienen und mittragen. Sie hätten keine Bruderliebe. 1. Johannes 3,16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist Bruderliebe. Es ist so verwandt mit Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Und hier heißt es, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ich habe gesagt, dass ich klare Worte machen will und machen muss. Als Älteste werden wir uns nicht abbringen lassen vom biblischen Liebesverständnis, vom Predigen des ganzen Ratschlusses Gottes, vom schmalen Weg der Kreuzesnachfolge. Nur er führt uns nämlich zum Ziel, zum wahren Leben und zu bleibender Freude, auch wenn es jetzt noch mehrheitlich Leiden bedeutet. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo der Graben in der Gemeinde nicht mehr wie über Jahre versteckt und unter der Oberfläche liegt, sondern wo er ganz offenbar geworden ist. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns versteht, dass wir unter diesen Umständen als Gemeindeleitung uns klar geworden ist, dass wir so nicht mehr das Mahl des Herrn nehmen können. Und wir werden nächsten Sonntag uns treffen zum Gottesdienst mit einer Predigt von Kim und an diesem Mittwoch zum Singen und Gebet. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo jedes Glied der Gemeinde sich entscheiden muss, auf welcher Seite er oder sie mitziehen will. Unser Standpunkt ist öffentlich und bekannt und seit Jahren zu beobachten. In aller Entschiedenheit und unter der Leitung des Herrn Jesus werden wir diesen Weg weitergehen. Was er auch für uns bedeuten mag. Josua hat das Volk auch vor die Entscheidung gestellt. Jeden ganz persönlich. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Und Elia hat das Volk gefragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Der Graben hat die Gemeinde getrennt. Es ist keine Einheit mehr da. Wir stehen nicht mehr in einem Geist zusammen, so dass wir einmütig miteinander kämpfen könnten für das Glaubensgut des Evangeliums. wie das Wort Gottes uns das zu tun heißt. Das ist eine nüchterne Realität. Schon eine lange Zeit. Und wir sollen die Gemeinde entsprechend trennen, bevor wir daran zerbrechen. Auch die Bibel ist da ganz nüchtern nachzulesen, 1. Korinther 11, 18 und 19. Eddie und ich bitten im Namen des Herrn Jesus alle, die den von uns vorgelegten und vorgelebten Weg der biblischen Nachfolge gehen wollen, sich weiter hier in dieser Gemeinde hinter uns zu stellen und unter die Führung unseres Herrn und seines Wortes. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du Herrscher von der Gemeinde, wir danken dir, dass bei dir alle Weisheit, alle Wahrheit, alle Liebe, alle Gnade ist, die wir brauchen, für dir von ganzem Herz nachzufolgen. Herr, du weißt um die Situation in der Gemeinde. Wir haben dich gebeten und gefleht über lange Zeit, dass du handelst, Herr. Und wir danken dir für dein Handeln. Und ich bitte einfach um deinen Schutz und deine Gemeinde, Herr. Und ich danke dir, dass Pforten von der Hölle sie nicht überwinden. Wie klein das deine Schar auch immer ist. Herr, ich danke dir, dass wir mit Freudigkeit weiter dir dürfen nachfolgen. Auf dem Weg von der Verwerfung. Dir dürfen dienen, außerhalb der Tor, dort, wo Schmach ist. Aber wir danken dir, Herr, dass die Kraft von dir kommt, dass kein Quäntchen aus uns selber muss kommen, dass alle Kraft von dir kommt, Herr. Und ich bitte, gib du an jeden Gnade. Amen.